This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different.
Da Warner Brothers ja letztes Jahr schon entschieden hat, quasi seinen gesamten Katalog der kommenden High-Profile-Blockbuster-Kinofilme einfach mal primär zuerst, gerade wegen der Pandemie, aber auch noch weitblickend geplant für die absehbare Zeit bis übernächstes Jahr, auf dem eigenen Streamingdienst HBO Max zu veröffentlichen und sie es gleichzeitig nicht auf die Kette bekommen haben, das dann irgendwie auch direkt mal für den internationalen Markt zu regeln, dass die Filme dann wenigstens überall gleichzeitig erscheinen, hatten wir jetzt eine ziemliche Lücke zwischen Wonder Woman 84 erscheint in Amerika bei HBO Max schon Ende letzten Jahres, ist da ganz normal für jeden Abonnenten zu Hause guckbar und dementsprechend auch den amerikanischen Filmkritiken, die alle zu der Zeit geballt rauskamen, bis halt jetzt irgendwann so Ende Februar, wo der Film dann auch bei uns in Deutschland endlich mal legal, normal, ohne Umwege zu sehen ist, weil er jetzt erst hier bei Sky erschienen ist. Und das hat für uns natürlich jetzt den Effekt. Und da wollte ich erstmal direkt fragen, Patrick, wie dich das affektiert hat, dass man jetzt quasi schon so gefühlt ein Dritteljahr glaubt, alles über den Film gehört zu haben, was man wissen kann. Also ich kann das ja direkt von mir schon mal sagen. Ich habe ganz viele Reviews gesehen, die waren fast durch die Bank sehr zynisch, negativ und haben mir auch schon sehr viel natürlich gespoilert, aber den Film auch sehr krass seziert, da ja auch durch den Online-Screener ja sofort das Bildmaterial auch zum Rausziehen und in Videos einbauen, um Sachen zu untermauern und zu unterlegen. Das war ja alles schon vorhanden. Das heißt, ich hatte den Film quasi schon durch so eine Linse anderer Kritiker und von halt so YouTube-Filmrezensenten schon eigentlich geguckt im Vorfeld.
Ist bei mir genau das Gegenteil. Ich habe mir gar nichts angeguckt, weil es hat mich einfach nicht interessiert. Also weder der Film noch wie der ankommt. Ich habe natürlich irgendwie so ein paar Überschriften gesehen. Wobei ich jetzt, wenn ich bei IMDb gucke, sehe, dass zumindest die geschriebenen Kritiken ja so ziemlich zweigeteilt sind, gar nicht so schlecht, wie ich das jetzt erwartet hätte.
Um das mal direkt kurz noch zu adressieren, da war es ja auch so, dass als er gerade neu gestartet ist, er noch recht gute Kritiken hatte und eigentlich auch so Rotten Tomatoes und so weiter sehr hoch im Rennen lag. Und dann bemerkenswert stark der Sturz nach unten war, so ein paar Wochen später. Also auch noch krasser, als es üblicherweise ist bei Filmen.
Ich habe aber ansonsten, was den Film angeht, weder irgendeine Review, auch bis jetzt keine gesehen oder mir irgendwas angehört, was jemand über den Film gesagt hat. Weil, wie gesagt, dafür war mein Interesse einfach jetzt nicht groß genug. Ich wusste, ich kann den Film eh nicht selber in nächster Zeit gucken. Und meistens bin ich sowieso bei Filmen so, dass ich mir immer erstmal selbst den Film angucke, bevor ich mir irgendwas von anderen Leuten angucke, weil ich will meist immer mit einem ziemlich neutralen Mindset da reingehen und mich da gar nicht so unterschwellig beeinflussen lassen. Und das ist jetzt bei dem Film gewesen. Ich hatte außer halt vom Titel, wo ich wusste, dass er in den 80ern spielt und in ein, zwei Trailern, die ich gesehen habe, glaube ich, gar keine Ahnung, was in dem Film passiert, worum es geht, wer da mitspielt. Und ja, war dann dementsprechend unbescholten und jungfräulich, wie ich da reingegangen bin.
Ich habe schon ziemlich viel gewusst, war aber auch so ein bisschen aus Entertainment heraus, weil ich mir bei dem Film halt dachte, da mache ich mir eigentlich nicht so viel kaputt. Der wird ja auch wahrscheinlich, egal wie er wird, vorhersehbar ablaufen, also da störe mich jetzt Spoiler nicht so sehr. Aber da man schon sehen konnte, dass halt gerade im YouTube-Bereich, das doch in die sehr fast manchmal Best-of-the-Worst-Richtung ging, wie dieser Film rezensiert wurde, war das halt wieder dieser Unterhaltungsfaktor, sich die Videos dann anzugucken.
Das mit dem Spoiler, da muss ich dir schon mal voll recht geben, weil ich habe mir eben, bevor wir aufgenommen haben, gedacht, muss man für den Film überhaupt einen Spoiler-Teil machen, weil, sei mal ehrlich, wen interessiert es? Wen interessiert, also wenn irgendjemand zu mir sagt, oh nein, jetzt habe ich Sachen erfahren, die in diesem Film passiert sind, ja, könnte ich nicht nachvollziehen.
Andererseits würde ich
wirklich
auch sagen,
wen interessiert's?
Wie spezifisch müssen wir überhaupt über Dinge in diesem Film reden? Also man kann es ja wirklich sehr gut, sehr allgemein sagen, ohne die Details zu beschreiben.
Naja, es gibt halt einfach so Handlungselemente, die man eigentlich ganz gerne ansprechen würde, weil sie einfach so bescheuert sind oder so sinnfrei.
Ja, ja, ja. Ja, also, whatever. Also ich meine, ja, wir sagen es jetzt einfach, wir geben hier nicht so Acht auf Spoiler. Jetzt, ich bin der Meinung, selbst wenn man den Film gut findet, wird einen das auch nicht stören. Das wird den Film jetzt nicht großartig anders machen, wenn man gewisse Sachen schon weiß. Weil wir kommen auch, glaube ich, bei den Sachen, die man bei dem Film ansprechen muss, gar nicht drum herum. Nicht nur so vom Ende des Films, sondern auch schon so Sachen, wie die man im Trailer gesehen hat, dass Steve Rogers zurückkehrt oder so. Da muss man einfach drüber reden, wie das zustande kommt und sowas. Das wird jetzt sehr in die Richtung gehen, plaudern einfach zwei Buddies über einen Film, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass halt auch Leute zuhören. Fertig. Das ist jetzt hier die Prämisse. Und
so, klingt gut.
Da, weil ich glaube, wir werden jetzt hier eh keinen akademischen Ansatz finden, was diesen Film angeht. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass gerade durch die Zugänglichkeit jeder, der ansatzweise wirklich ernsthaft Interesse hat, den Film zu sehen, muss ja gar nicht irgendeinen großen Aufwand aufwenden, ins Kino zu gehen, da halt dann direkt mehr Geld auszugeben oder mit mehreren Leuten, um den Abend spaßiger zu machen, sondern kann sich so ein Sky-Ticket ja für einen Abend buchen und sich den dann angucken zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und
sich nicht 2,5 Stunden sein eigenes Leben ruinieren.
Das ist deine Meinung. Und dadurch, dass wir ja auch halt diesen US-Release schon hatten so früh, machen wir uns nichts vor, wer da irgendwie halb legal oder illegal im Netz unterwegs ist, hat das dadurch, und das bringen ja diese Streaming-Releases mit sich, auch deutlich einfacher, den irgendwie zu gucken. Also im Vergleich zu sonst, wenn so Filme erstmal nur im Kino erscheinen, wo das dann alles doch so ein Tick schwieriger ist oder manchmal so ein Tick weniger möglich, das direkt in einer guten Qualität irgendwo zu Hause zu beziehen. Und da ist es dann natürlich auch sinnvoller, sich eine Kritik vorab anzuhören, weil man wirklich wissen will, soll ich den jetzt gucken oder nicht. Aber ich glaube, hier ist das jetzt gerade nicht mehr so ein Faktor bei dem Film. Also für viele wird es eine Nachbesprechung sein jetzt, wenn sie das hören.
Dann lass uns doch, bevor wir einsteigen, mal ganz kurz klären, weil ich es auch selber nicht mehr so genau weiß, wie fandst du nochmal den ersten Teil?
Damals, ich glaube, ich hatte sogar eine Filmkritik aufgenommen mit Saskia, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht noch als Teil des Cinecasts damals erschienen ist, weil wir ja damals noch so Gastbeiträge gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns erschienen ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich fand den nie so gut, wie er gemacht wurde. Ich habe diesen Hype um den Film nie nachvollziehen können, fand ihn aber auf jeden Fall solide im Vergleich gerade zu den anderen DC-Filmen. Und ich fand ihn auch besser und durch das Setting alleine schon interessanter als, also vom Ansatz her, als die meisten generischen Marvel-Filme. Aber halt auch nicht super. Also ich fand ihn immer nur so okay. Und es gab halt auch viele Sachen, die ich total blöd fand, vor allem halt das Finale. Und ich fand da auch, vieles wurde dadurch gerettet, dass Gal Gadot gut in diese Rolle passte und diese Figur halt irgendwie sympathisch gemacht hat. Aber ja, ansonsten war er okay. Ich fand ihn okay. Mehr aber auch nicht.
Kann ich so 100% unterschreiben. Also wirklich jeden einzelnen Satz davon. War ganz geil, das Ganze auch mal in so einem Ersten Weltkrieg-Setting zu sehen. Das ist jetzt auch was man nicht unbedingt so oft auf der Kinoleinwand präsentiert bekommt. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit so einem Superheldenfilm. Hab den ganzen Look irgendwie ganz cool gefunden. Ansonsten aber auch, dass also der letzte Akt war, fand ich wirklich echt mies. Der hat den Film super runtergezogen.
Es war schade, weil der Bösewicht, der ja so ein bisschen wie Loki die ganze Zeit ja so ein Devil in Disguise war, der mehr so von der Manipulation herkommt und der ja dann auch so als Gott quasi in der ganzen Menschheitsgeschichte schon so ein Kriegstreiber war, der das aber immer so intelligent eingefädelt hat durch Diplomatie und Manipulation halt, dass es dann am Ende trotzdem so wurde, let's fight! Und dann einfach so ein billiger CGI-Kampf, der voll gar nicht reinpasste.
Ja. Aber gut, dann sind wir da schon mal komplett auf einem Nenner.
Ja.
Und verlassen den ersten Teil damit handlungsmäßig. Und ohne Scheiß, wenn da jetzt einer sagt, das ist Spoiler, dann, also bitte, dass hier Chris Pine stirbt. Stimmt's? So war es ja.
Ja, ja, genau. Der opfert sich am Schluss da mit so einem
der opfert sich,
bombenbeladenen Flugzeug oder so. Irgendwie sowas. Ist in die Luft geflogen.
Ja. Dying a Hero. Hm? Und jetzt sind wir, wie viele Jahre später? 60, 70?
Ein Weltkrieg später. Und noch länger. Ein
Weltkrieg später.
Weit länger als
ein Weltkrieg und einen Golfkrieg später.
Ja.
Naja, nicht wirklich, aber ja.
Und die, dass da so eine Zeitspanne zwischenliegt, ist an und für sich schon ein etwas, was dieser Film überhaupt nicht rüberbringt, weil, also was sie angeht, ich glaube, darauf willst du auch schon mal als erstes hinaus. Du hast ja eine komplett andere Welt, so lange Zeit später, aber sie als Wonder Woman kommt einem so vor, als wenn der erste Teil für sie in ihrem Kopf und was ihren Bezug zu diesen ganzen, zu Steve Trevor angeht und so weiter, für sie ist halt nur ein Tag vergangen scheinbar.
Ja, und vor allen Dingen, um es noch drastischer auszudrücken, in diesem Female Empowerment Film von Patty Jenkins, Ikone des Female Filmmaking, wird am Anfang uns schon die ganze Zeit, also am Anfang heißt, nachdem erstmal ewig lange irgendwie so ein komischer Rückblick da von ihrer Insel ist, am Anfang die ganze Zeit gezeigt, oh, Wonder Woman oder wie ist nochmal ihr, Diana Prince, oh mein Gott, sie ist immer noch so heartbroken, weil sie ist immer noch nicht darüber hinweg, dass ihr Typ gestorben ist.
Hatte nie mehr einen anderen Mann.
Ja, sie ist ja komplett abhängig von diesem Typen gewesen, den sie vielleicht, lass es eine Woche in ihrem Leben kannte.
Ja.
Und hat nie wieder jemand anders kennengelernt und sie hat jetzt so einen 9-to-5-Job in so einem Museum oder was das ist oder es ist irgendwie komplett traurig, ist überall alleine und abgeschottet. Und nebenbei führt sie so ein bisschen das Leben von der Spinne aus der Nachbarschaft, habe ich das Gefühl. So ein paar Katzendiebe, ein paar kleine Leute, die irgendwelche Kioske ausrauben, schnappen genau, sich da.
Stimmt, das ist schon sehr vergleichbar mit Spider-Man, was also mal direkt in einem der zweiten Eröffnungsszene, wir haben ja quasi zwei Eröffnungsszenen und in der zweiten, wo sie dann halt zum ersten Mal so auftritt als Wonder Woman im Kostüm und so, auch wirklich im Kostüm, sie macht da gar keine Anstalten, sich irgendwie nicht sehen zu lassen. Man sieht zwar, sie macht so Überwachungskameras kaputt, alles, was so Beweise sind, aber es gibt halt Millionen Augenzeugen und sie läuft halt auch einfach auf der Straße rum und sowas und benutzt ihr Lasso und so. Und da will ich auch mal direkt noch in die andere Richtung dann gehen. Es macht alles für mich so keinen Sinn. Vielleicht habe ich ja da auch was verpasst oder falsch verstanden, dass sie da 1984 mir nichts, dir nichts als Wonder Woman sich allen die ganze Zeit so offenbart. Und in Justice League, dass dann wieder so eine völlig unbekannte Person ist, die dann plötzlich auftaucht, von der noch nie jemand scheinbar gehört hat.
Ja, keine Ahnung, frag mich
nicht. Oder in Batman wie Superman, nicht, warum beziehungsweise.
Die Göttin, sie ist ja eigentlich sowas wie eine Göttin im Prinzip.
Ja.
Warum sie da jetzt auf so einer kleinen Basis irgendwie so arbeitet, dass sie wirklich sich nur noch mit so den kleinstkriminellen Fällen überhaupt beschäftigt und
Im Weltkrieg tatenlos geblieben ist.
einfach nur in dieser Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt ist das da, wo sie da ist, ist mir auch eigentlich relativ egal, dass sie nur da irgendwie lokal wirklich wie so ein Spider-Man arbeitet und du überhaupt nicht mehr diese Scale hast von Wonder Woman, sie ist so hier irgendwie die krasseste von allen, die Weltenbeschützerin, die sich nur in die richtig großen Sachen irgendwie einmischt und nur hilft, um der gesamten Menschheit irgendwie so zu helfen. Das ist irgendwie alles so,
Wir müssen uns ja auch mal überlegen, beim ersten Film war es ja noch okay, weil sie hat zeitlebens auf dieser Insel verbracht, wo diese Amazonen ja komplett im Verborgenen wie Wakanda ja einfach für sich gelebt haben und mit der Außenwelt nichts zu tun haben wollten und sich halt auch schützen wollten vor der Außenwelt. Und da ist sie ja dann, dadurch, dass dieser Steve Rogers da abgestürzt ist und dann halt noch ein paar andere Ereignisse in Gang getreten wurden, Fish out of water mäßig rausgedrängt worden und musste dann in die Welt hinaus, um die Welt irgendwie vor dem Untergang zu bewahren. Und weil sie auch wussten, da passiert sonst was ganz Schlimmes und dann werden wir hier auch irgendwie alle sterben. Und deswegen ist sie da raus. Das hat ja noch so Sinn gemacht, warum sie zu diesem Zeitpunkt dann in der normalen Welt rumlief plötzlich und am Ersten Weltkrieg halt teilgenommen hat. Aber in der ganzen Zeitspanne dazwischen scheint halt nichts passiert zu sein, weil also sie scheint da wirklich alles andere seitdem ignoriert zu haben, so an Weltereignissen. Und es, so wie es der Film so vermittelt, ist es einfach so random. 1984, das ist der nächste signifikante, nennenswerte Punkt, in dem Wonder Woman nochmal Wonder Woman artig in Erscheinung getreten ist. Andere Fußspuren scheint sie gar nicht hinterlassen zu haben, außer in der Nachbarschaft einen Banküberfall zu verhindern oder so.
Natürlich nicht. Sie musste ja auch ewig über ihre Ein-Wochen-Beziehung hinwegkommen.
Genau, genau.
Ja, und dann sehen wir dann ihren Arbeitsalltag da in ihrem Museum und schon relativ schnell ist dann klar, in welche Richtung die Handlung geht, weil es taucht dann aus dem Nichts so ein bisschen Kirsten Wick auf, die da irgendwie die Dushi-Kollegin spielt. Haben wir alles schon Millionenmal gesehen.
Ja, Dushi würde ich jetzt nicht sagen. Sie wird ja erstmal...
Ja, so nerdy.
Ja,
so,
sie ist ein schüchterner Nerd, der kein Selbstbewusstsein hat und von den meisten auch nicht für voll genommen oder als interessant angesehen wird. Und
ja, aber wie oft haben wir das schon gesehen?
Ja.
Wie oft?
Ja.
Also wirklich Schablonencharakter. Und aber gleichzeitig mit ihr taucht dann auch mehr oder weniger auch aus dem Nichts, einfach nur aus einem komischen Antiquitäten-Shop in so einer Mall, so ein komischer Kristall auf, der scheinbar das mächtigste Ding ist, was es im DC-Universum gibt, weil er irgendwie jeden Wunsch erfüllt.
Ja, so eine Affenklaue quasi, bloß halt als Stein, also sowas in die Richtung.
Ja, und Daniel, war es dir auch direkt nach 5 Minuten klar, wo das hinführt mit Kristen Wiig? Ich dachte mir nur so, ja, ach, doch nicht wahr sein.
Gerade nach den Trailern war das ja sowieso schon verraten worden in den Trailern. Deswegen scheinen die selber sich schon bewusst zu sein, dass das alles nicht so toll von der Erzählung her ist, dass man da irgendwie noch eine Spannung aufbauen muss. Ich finde, also wirklich einer der größten Kritikpunkte, den auch ich an dem Film habe, ist einfach das Setup, das die Handlung in Gang bringt und die Grundsituation aufbaut, ist halt so super lazy. Das ist halt einfach so die absolute, sich gar keine Mühe geben, irgendwas herzuleiten oder auch nur eine spannende, man startet mitten im Geschehenlage anzufangen. Man hätte ja zum Beispiel wie bei so einem Indiana Jones so mitten in so einem Heist anfangen können, wo man dann sieht, wie sie diesen Kristall, weil sie davon gehört hat und weil sie den verstecken will, dass sie den irgendwo von so Grabräubern erstmal in Gewahrsam bringt und dann zurück in die Stadt holt, um den zu untersuchen und sich zu überlegen, wie kann sie den ein für alle Mal irgendwie vom Planeten fegen, irgendwie sowas. Nichts davon wird gemacht, sondern es wird einfach nur so, wie du gerade auch schon gesagt hast, das so gemacht. Alle für diese Geschichte relevanten Figuren, die im ersten Teil auch noch nicht dabei waren, und diese komische Wünsch-dir-was-Kristall- sind plötzlich aus heiterem Himmel alle einfach da. Und das ist die glückliche, für diese Handlung des Films glückliche Ausgangslage, ist einfach alles da.
Ja, aber dadurch macht es eben auch keinen Sinn. Weil es wird dann so irgendwie Sachen erzählt, wie dass Kristen Wiig irgendwie so ein bisschen eifersüchtig auf hier Wonder Woman sein soll, was aber auch nie wirklich erzählt wird. Es wird dann einmal so ein flapsiger Spruch so ein bisschen gebracht, aber es ist irgendwie nie etabliert in dem Film. Und dadurch ergibt dann auch alles, was später passiert, keinen wirklichen Sinn. Weil eigentlich ist Wonder Woman nett zu ihr. Sie ist jemand, die Anschluss sucht und findet ihn bei ihr, also bei Wonder Woman, als einzige Person überhaupt in diesem ganzen Unternehmen. Ist sie die einzige Person, die nett zu ihr ist. Aber weil sie ihre Schuhe ganz cool findet oder irgendwas, was sie anhat, soll uns das reichen als Zuschauer, dass man versteht, ah, okay, eigentlich ist sie total neidisch auf sie und will irgendwie genauso sein wie sie, aber dass sie gleichzeitig auch hasst oder irgendwie so einen Hass entwickelt, ist nie erzählt worden und macht dann einfach keinen Sinn. Und es ist ja nicht so, dass der Film sich irgendwie keine Zeit nehmen würde, weil der Scheißfilm dauert ja über 2,5 Stunden, wie wir eben gesagt haben, erzählt aber keine dieser Sachen. Und genauso den anderen Willen, der dann später auch auftaucht, zu dem wir gleich kommen, der ist dann auch so ein bisschen aus dem Nichts da, weiß einfach von diesem Diamanten da, hat irgendwie irgendwelche Pläne, aber wir kriegen das nie erzählt. Das ist halt einfach so. Nimm das einfach hin, dass das so ist. Du hast wirklich dann keinen Plan, worum es geht oder was die ganzen Leute überhaupt für eine Agenda haben.
Naja, oder sie haben schon einfach zu Beginn eine Agenda und das ist es dann. Und die ist halt dann auch meistens sehr plakativ. Aber eigentlich hätte man diesen Film auf die Art, wie sie ihn da machen wollten, mit dem ganzen Stil und dem ganzen Überzeichneten, hätte man gerne machen können, aber dann halt die erste Hälfte des Films ist nur eine dramatische Erzählung davon, wie diese Figuren überhaupt auf den diesen Stein, wie die alle zusammenkamen und warum sie dann da landen, wo sie dann in der zweiten Hälfte des Films sind, wo dann das Finale sich zuspitzt. Aber hier, wie du schon sagtest, diese Kollegin, die dann nachher so eine große Rolle spielt, weil sie eben zu dieser Cheetah wird und zu einer Bösen, als normale Mitarbeiterin bei Diane da im Office, am selben Nachmittag quasi, wo dieser Stein auftaucht und auch der eigentliche Hauptvillain auch zufällig dort irgendwie auftaucht, haben sie dieses Aufeinandertreffen, wo sie in Kontakt miteinander kommen. Das hat aber in erster Linie nichts mit dem Stein zu tun gehabt oder mit irgendwas anderem. Das ist einfach nur ein Zufall, der überhaupt keine erzählerische Eleganz oder halt irgendeine Dramatik hat, die interessant ist oder spannend ist. Und das hätte man in der ersten Hälfte, und das ist halt das, es ist ja offensichtlich, dass dieser Wonder Woman Film versucht, also der zweite jetzt, diese Ära der ersten alten Superman-Filme mit Christopher Reeve so nachzumachen. Also gerade sowas wie Superman 2, also so die Superheldenfilme der 70er und 80er irgendwie versucht so wiederzuspiegeln. Macht ja auch Sinn. Wonder Woman 84. Aber die haben das halt oft hingekriegt, das, worum es dann am Ende beim Finale geht oder was jetzt der große Plan des Bösewichts ist und alle Figuren, die dann da auch mit zusammenhängen, in der ersten Hälfte erstmal in Kontakt miteinander zu bringen und da Dynamiken aufzubauen, die dann erst zum Finale führen und nicht einfach so, erste Szene ist eigentlich schon das Gerüst da und das verändert sich dann nicht mehr so, das ist einfach unverdient hingesetzt worden.
Ja, und ich meine, wenn man so einen Film so machen will, wie die früher gemacht sind, die Superheldenfilme, die sind alle total einfach erzählt gewesen früher. Aber so, dass sie zumindest innerhalb des Films einen Sinn ergeben und dass sie wirklich einen Anfang, Mitte und ein Ende haben. Und jetzt bei Wonder Woman ist das einfach nur so, der Film ist super lang, der Film verliert sich in allen möglichen Nebenfiguren, Nebenhandlungen, erzählt aber keine wirklich so richtig. Du fragst dich die ganze Zeit, also ich habe mich zumindest die ganze Zeit gefragt, was passiert da jetzt eigentlich? Und ich verstehe gar nicht, was jetzt überhaupt der Punkt ist oder was jetzt wieder der Charakter für einen Plan hat oder wo das Ganze jetzt hinführen soll. Es hat auch schon damit angefangen, dass am Anfang, oder vielleicht habe ich da irgendwas verpasst und du kannst es mir gerade kurz erklären. Ich habe es so verstanden, du packst diesen Kristall an, sagst einen Wunsch und dann wird er so erfüllt. Einmal. Dann hat Kristen Wiig diesen Kristall und sagt so zu hier Wonder Woman, irgendwie ist da irgendwas, was du dir wünschen würdest, und sie sagt so, ich wüsste ganz genau, was ich mir wünschen würde, aber sie spricht es doch nie aus und sie packt ihn auch nie an, diesen Kristall, oder habe ich da irgendwas verpasst? Auf jeden Fall taucht dann in der nächsten Szene halt fucking Chris Pine aus dem Nichts und dann haben wir plötzlich eine Stunde lang der ihr Gequatsche da.
Ich kann mich nicht mehr wörtlich oder bildlich daran erinnern, aber zumindest habe ich gedacht, dass sie was gesagt hätte. Oder, also es hat für mich dann in dem Moment Sinn ergeben, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie sich das gewünscht hat. Aber so genau kann ich es dir jetzt nicht sagen, habe ich zu wenig drauf geachtet. Aber ich wollte nochmal sagen, als Beispiel, dieser Maxwell, ne, der von dem Pedro Pascal gespielte, super böse dann später. Da wird dann irgendwann mitten im Film gesagt, ach, der hat schon ganz lange nach diesem komischen Stein gesucht. Als wenn der auch einfach direkt davon ausgegangen ist, dass es auf jeden Fall auch echte Magie ist. Dieses komische Zeug, was er da irgendwie in archäologischen Schriften gelesen hat. Das ist auch
weltweit der Einzige, der davon gehört hat.
Ja, ja. Und das ist halt so bescheuert, weil wir haben doch eine gute Ausgangslage und das, und ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn es klischeevoll ist und Klischeefiguren sind, wenn es aber unterhaltsam und schlüssig und spannend erzählt ist. Wenn man es dann so macht, wir lernen einfach kennen, wie Wonder Woman jetzt, nachdem sie all der Zeit unter den Menschen gelebt hat, wo sie jetzt gelandet ist. Wir lernen dann erstmal ihr Leben kennen und sehen dann, sie hat diese schüchterne Kollegin, die eigentlich immer zu ihr aufguckt und die aber halt so ein Mauerblümchen ist, okay, aber die ist halt eigentlich nett und die haben ein gutes Verhältnis. Dann haben wir diesen Maxwell-Typen und dann sehen wir vielleicht, wie sein ganzes Unternehmen den Bach runtergeht, weil er das in die Scheiße geritten hat. ohne dass der jetzt schon von Anfang an böse ist oder irgendwie so einen komischen Plan mit so einem magischen, mystischen Stein hat. Und dann gibt's halt diese Charity-Party, die er auch nur so als mehr Schein als Sein aufgezogen hat, um noch irgendwelche Investoren ranzukriegen in diesem ganzen Environment, wo dann halt auch Diane und ihre Assistentin auftauchen. Und sein Auge fällt dann halt auf sie und sie hat halt noch nie so einen Typen gehabt, der sich für sie interessiert. Vielleicht, weil Diane ihr irgendwelche Tipps gegeben hat, wie sie sich schöner anziehen kann oder so ein Quatsch. Und dann kommt es dazu, dass sie halt in diesem Office landen, wo einfach dieser Stein zwischen ganz vielen Sachen steht, die Diane dort gesammelt hat. Irgendwelche Reliquien aus ihrer alten Zeit da auf der Insel oder so, die sie halt da aufbewahrt, um sie zu untersuchen. Und dieser Stein korrumpiert sie dann quasi, ohne dass das ihr Plan war oder ohne dass sie vorher davon wussten. Und dann merken sie erstmal so, oh, da kann man sich halt irgendwelche Sachen wünschen und denken sich vielleicht auch noch nichts Böses dabei, wie das ja meistens auch früher in solchen Filmen mit solchen magischen Objekten war. Und so langsam werden sie aber immer gieriger und immer verrückter und dann kommen halt diese ganzen negativen Sachen zu Trage. Ganz klischeevoll, ganz billig, aber noch nicht mal sowas hat der Film gemacht. Letztendlich.
Es ist bei solchen Filmen genug. Das reicht, das würde mir komplett reichen als Einstieg. So wie es jetzt gemacht wird, denke ich mir als erstes, okay, wie kann das sein, dass so ein mächtiger Gegenstand nicht wie in jedem anderen Film, wo es solche extrem mächtigen Gegenstände gibt, irgendwo versteckt ist, es einen Grund hat, dass der die letzten Jahre irgendwie nicht aufgetaucht ist. Wieso ist der in einer fucking Mall einfach in so einem Regal? Müsste der nicht die letzten Jahre, müsste es nicht irgendwie voll die mächtigen Menschen geben, die das schon ausgenutzt haben, diesen Gegenstand, sei es allein durch Zufall, weil sie ihn mal angefasst haben und dabei sich irgendeinen Wunsch gedacht oder gesagt haben. Warum muss der in so einer Mall liegen? Warum kann er nicht, selbst wie bei einem Gremlins, einfach bei irgendeinem Hinterstraßen-Business von irgendeinem zwielichtigen chinesischen Typen irgendwie sein oder sowas? Das wird ja noch alles ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber bei so einem komplett zugänglichen Laden, okay. Dann, ja, wie du gesagt hast, der Bösewicht muss durch Zufall erst darauf kommen. Er kann doch nicht diese Agenda haben, schon ewig danach gesucht zu haben, wenn er aber dann doch so leicht auffindbar ist, wortwörtlich kaufbar ist, in so einem Schwarzmarkt, der da in einer der Hauptstädte Amerikas einfach im Regal liegt.
Ja.
Da wird er wohl nicht so lange für hätte suchen müssen. Das ist schon alles dermaßen bescheuert. Und wenn das nicht schon alles genug wäre, verliert sich dann der Film wieder darin, dass dann eben, wie ich eben gesagt habe, dann Chris Pine zurückkommt, der für mich in dem Film überhaupt gar keine Bewandtnis hat, dass er da ist, außer dass er Wonder Woman als Charakter, als starke Frau, als Superheldin komplett schmälert.
Weil
er taucht auf und sie ist direkt wieder so, oh, ist das schön, dass du hier bist. Sie hinterfragt auch gar nicht, warum er da ist. Und dann passiert erstmal wieder so eine halbe Stunde lang, ich zeig dir die Stadt und all die Sachen, die sich seitdem irgendwie verändert haben, was als Zuschauer heutzutage super, super boring ist zu gucken, wenn jemandem was gezeigt wird, was in den 80ern modern ist, was heutzutage aber schon kein Schwein mehr interessiert, er aber aus der Zeit des Ersten Weltkriegs kommt und das so total abfeiert, was da alles ist. Das ist, also ich fand das als Zuschauer für was der Film mir präsentiert, null interessant, weil ich kann es nicht aus seinen Augen sehen, weil ich habe selbst 1984 noch nicht gelebt. Das heißt, für mich ist das alles total antiquiert.
Ja.
Was dort passiert und ich habe keine Spannung oder ich kann das Empfinden von Chris Pine in dem Moment nicht nachvollziehen und so ist es dann einfach nur auch so, weiß ich nicht, total unentertaining, was dort abläuft.
Also ich wollte noch vorhin bei einer Sache dir widersprechen, beziehungsweise vielleicht hast du das auch nicht mitbekommen oder so, weil das auch nicht wirklich, also es wurde auch nochmal so kurz so gesagt, aber warum die Cheetah nachher so böse auf Wonder Woman ist, so neidisch und so weiter, das fand ich schon, war wegen diesem Stein, weil es ja so ist, er nimmt dir ja deine wichtigste Sache ab oder deine beste Sache musst du quasi eintauschen und bei ihr ist es halt ihr guter Charakter und dass sie halt eben nicht so eine ist, die dann diesen Knight aufbaut oder halt solche Sachen macht, wie sie dann später als Cheetah macht. Also dass es quasi ihren guten Charakter verdirbt dafür, dass sie dann attraktiver wird und ja, auch so diese Kräfte von Wonder Woman dann bekommt. Dass dieser Trade-off ja, bei ihr dann das war.
Aber fandest du, dass das gut etabliert war, dass sie eben diesen Charakter hatte?
Nicht gut, aber ich hab's nachvollzogen beim Film. Also ich hab das schon gar nicht, also das hat mich nicht gestört oder da habe ich mich jetzt nicht gefragt, warum sie jetzt plötzlich dann so scheiße drauf ist oder so. Das war schon völlig okay erklärt. Aber okay.
Ja, also keine Ahnung, ich fand's irgendwie alles ein bisschen bescheuert, aber also keine Ahnung, wie gesagt, dadurch in dem Moment, die Szene, wo sie das erste Mal vorkam, war mir schon klar, in welche Richtung das lief, weil es wird ja gleichzeitig eben auch dieser Kristall da vorgestellt.
Mhm.
Und dadurch, dass beide in derselben Szene in dem Film da vorgestellt werden, ist ja klar, was passiert, weil es eben auch schon so tausendmal passiert ist. Ah, sie wird sich wünschen, dass sie genauso ist wie Wonder Woman, wird dadurch zufällig diese krassen Kräfte von ihr kriegen, wo sie gar nicht mit gerechnet hat und wird dann nachher der Villain werden.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, dass es einfach ist, okay, habe ich gar nichts gegen, aber dass sie dann noch nicht mal der Main-Villain ist und eigentlich auch nur so eine Nebenrolle spielt, das war mir alles irgendwie ein bisschen zu dumm. Dann hätte man sich auch das, finde ich, komplett sparen können, weil es hat für den restlichen Film nicht wirklich einen Sinn ergeben, außer dass Wonder Woman sonst keine wirkliche Gegenspielerin für einen Kampf hat.
Genau, ja, ja.
Weil richtig. Der andere eben nur dieser Businessman ist.
Ja, 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 das stimmt. Und okay, aber bleiben wir erst nochmal bei Chris Pine. Weil das hast du ja ursprünglich eigentlich angesprochen. Mhm. Und hier muss ich halt sagen, dass, also ich stimme dir auch zu, am besten hätte man ihn nicht zurückgeholt. Und wenn, dann auf eine andere Art. Das, so wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich es inakzeptabel. Das war einerseits, ich meine, das ist ja schon auch kontrovers diskutiert worden, seit der Film in Amerika gestartet ist, weil es vielen Leuten übel aufgestoßen ist. Ich fand es jetzt so gut. Es war jetzt nicht so ekelhaft, wie ich es mir dann vorgestellt habe, aber trotzdem natürlich unvorteilhaft, dass er jetzt einfach quasi im Körper von so einem Fremden ist, der einfach seines Willens beraubt wird und der eigentlich auch immer noch so aussieht, wie er aussieht. Also Wonder Woman denkt ja nur, er würde so wie Chris Pine aussehen, aber in Wirklichkeit ist es ja immer auch der normale Typ, in den er da reinprojiziert wird oder in dessen Körper seine Seele jetzt aus dem Totenreich zurückgekehrt ist. Was übrigens auch genau wie dieser Stein an sich mal so überhaupt nicht für mich in das bestehende DC-Universum passt, in das dieser Film ja immer noch eingegliedert sein soll. Egal, ob man jetzt die Zack Snyder-Route weitergeht oder nicht, aber das Universum an sich ist ja schon noch mit Aquaman und Aquaman 2, der ja noch kommt, schon immer noch dieses. Da ist das, sind solche Sachen, plötzlich ist da einer einfach mit Magie wieder komplett von den Toten zurückgeholt. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht so drin das alles so etablieren in diese DC-Welt da. Aber ja, mal abgesehen davon, von dieser ganzen Thematik, dass da eigentlich einer gegen seinen Willen auch vergewaltigt wird in dem Sinne, das hätte man anders und auch storymäßig spannender machen können. Klar, sie hat folgendes Problem lösen wollen. Sie waren der Meinung, Wonder Woman braucht einen Sidekick für all diese Sachen, die sie macht, diese ganzen Action-Szenen und diese ganze Reisen, die sie dann macht. Sie wollten sie da nicht alleine die ganze Zeit rumlaufen lassen. Sie konnten sich aber auch nicht richtig durchringen, in diesem 80er-Jahres-Setting eine neue Figur dafür zu erfinden, die sie dann aber auch hätten wieder irgendwie entsorgen müssen, weil sie ja später keine Rolle mehr spielt in der DC-Welt. Sie haben aber auch nicht gewusst, wen aus den bestehenden DC-Comics sie scheinbar sinnvoll da einbauen konnten. Deswegen sahen sie eigentlich nur die Möglichkeit, einfach wieder Chris Pine zu nehmen und haben sich damit halt in diese Bedrulle gebracht, das irgendwie sinnvoll einzubauen. Das ist ihnen halt inhaltlich überhaupt nicht gelungen. Ja, gleichzeitig wollten sie natürlich auch wieder dieses selbe Fish out of water, auch was den Humor angeht, haben, was der erste Teil hatte, als Wonder Woman in die Welt neu kam, in unsere, in unsere Menschenwelt so. Und ich finde aber, die Szenen mit Chris Pine und Diane, Wonder Woman, als sie ihn da rumgezeigt hat und er sich über alles gewundert hat und so, die fand ich schon in Ordnung. Nicht wegen welchen Effekt hat das auf mich und so, sondern ich fand, in den Szenen war die Dynamik zwischen denen irgendwie ganz nett, wie sie sich so um ihn gekümmert und ihn an die Hand genommen hat. Das fand ich irgendwie charmant. Nur, es hat zum restlichen Film in dem Moment nicht gepasst und es hat auch inhaltlich nicht zu der Situation gepasst, dass sie ja eigentlich keine Zeit zu verlieren haben, diesen Bösen, der auch schon sich völlig rauskristallisiert hatte zu dem Zeitpunkt, aufzuhalten und diesen Stein wieder in die Hände zu bekommen. Und da hat das dann den Film so super lange zum Stoppen gebracht, im unpassendsten Moment, was das Inhaltliche angeht. Aber allein betrachtet fand ich das charmant und habe das gerne gesehen, wie die halt zusammen da rumgelaufen sind. Was ja natürlich auch die Hoffnung war, warum überhaupt der da zurückgebracht wurde. Dass sie wussten, die Chemie zwischen denen im ersten Film hat vielen gefallen, die wollen wir jetzt irgendwie wiederbringen.
Also ich finde halt erstmal das so bescheuert, dass sie so abhängig von dem ist und dass das auch in diesen Szenen immer so rüberkam. Aber wenn sie dann von mir aus eine kurze Szene haben, wo sie irgendwie da so ein paar Sachen zeigt, okay. Aber es hat sich dann so ewig hingezogen und es war irgendwann so nervig, dass Chris Pine bei jeder Sache, die er wirklich sieht, sagt, oh, was, wie kann das denn sein? Du denkst dir wirklich so, ach komm, halt's Maul jetzt, Chris Pine, du bist in der fucking Zukunft, get over it. Mhm. Es ist in jedem Zeitreisefilm, kommen die Leute schneller darauf klar oder es ist ihnen klar, was da passiert, als das jetzt bei ihm der Fall war. Selbst als er dann irgendwie schon über eine Stunde Filmzeit in den 80ern da rumlief, war er immer noch so, oh, was machen die denn da? Die Breakdancen, oh mein Gott. Fliegt da oben ein Flugzeug lang? Was ist das denn, was da steht?
Wir dürfen
das
noch so, nicht vergessen, dass die Tatsache...
Du bist 60 Jahre in der Zukunft.
Die Tatsache, Punkt. Dass er aus dem Nichts mit einem Fingerschnipsen plötzlich von den Toten zurückgekehrt ist, scheint ihn noch von der ersten Sekunde an so überhaupt nicht zu belasten oder in irgendeiner Form zu wundern oder vor irgendwelche Fragen zu stellen. Ist einfach so, er hat das sofort hingenommen als das Normalste auf der Welt.
Ja. Und was das angeht, was du eben gesagt hast mit dem Sidekick, auch da würde mir spontan einfach was einfallen, was viel einfacher und besser funktionieren würde. Nimm doch fucking Kristen Wiig als diesen Sidekick. Mhm. Und dann spar dir ihren Heel-Turn oder wie auch immer du es nennen willst für einen späteren Teil auf, wo sie dann sich aufbaut zu diesem Erz-Nemesis. Lass sie am Anfang die, Stück für Stück diese Kräfte kriegen, weil sie das zufällig angepackt hat. Sie kommt da so Stück für Stück irgendwie so ein bisschen mit klar, lernt das kennen, ist eine Hilfe für Wonder Woman innerhalb dieser Handlung, die sich ja sowieso in der Filmzeit vielleicht über eine Woche oder so erstreckt, viel länger ist das ja gar nicht. Und dann tease am Ende an, dass sie Richtung Böse geht und dass sie ihre eigenen bösen Machenschaften dann irgendwie hat und eigentlich dann gegen Gal Gadot turned. Und hast du auch schon direkt dann einen guten Willen für einen dritten Teil, den es ja sowieso geben wird. Aber warum musst du das jetzt so reinschmeißen, eben in der Handlung, wo sie nicht reinpasst? Sie hat ja auch nicht wirklich so eine Connection zu dem Pedro Pascal, außer dass sie da ihn bei dieser Party ganz sympathisch findet und auch so vielleicht einen kleinen Crush auf ihn hat, aber diese Verbindung existiert später ja dann auch nicht wirklich. Und es ist ja auch nicht so, dass er sie irgendwie anstellen würde, sondern sie taucht dann einfach nur aus dem Nichts zum Schluss irgendwie selber auf in ihrem Kostüm und hat dann so einen shitty 5-Minuten-Fight gegen Wonder Woman und dann war's das auch.
Sie will und halt nicht diese Kräfte, oder dass sie so attraktiv jetzt ist und so, will sie alles halt nicht wieder hergeben und das sieht sie halt in Gefahr. Wobei halt auch da wieder an sich ihre Motivation und so, weil sie halt auch durch diesen Fluch belastet ist, das ist diese Schattenseite, fand ich eigentlich nachvollziehbar sozusagen. Also es war auch für mich noch so auf so einem City-Comic-Book-Niveau völlig in Ordnung. Also das ist jetzt nicht das große Problem des Films.
Ich fand es insofern auch einfach nicht in Ordnung, weil wenn man den ersten Teil immer so stellvertretend dafür nimmt, wie man Frauenbilder in Filmen irgendwie zeigen soll und da immer so ein riesen Fass aufmacht. Und Patty Jenkins das selber ja auch die ganze Zeit macht. Oh, es sollte viel mehr so Filme geben, wie ich sie mache, bla 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 bla. dann mach doch keinen Film, wo die einzigen zwei Frauen, die in dem Film mitspielen, total eifersüchtig aufeinander sind, sich hassen und sich da einen Bitchfight nach dem anderen mehr oder weniger liefern, jetzt so übertrieben gesprochen. Das ist doch komplett, hat doch eine komplett gegenteilige Wirkung als das, was man eigentlich erreichen will. Und wenn da jetzt wieder ein Mann den Film geschrieben hätte, wäre das ein Riesenthema gewesen, dass man gesagt hätte, so kann man Frauen nicht in dem Film darstellen. Dass es jetzt wieder so ist, dass die einzige Motivation, die sie haben, ist, sie ist neidisch auf ihr Aussehen und sie ist neidisch darauf, wie sie bei Männern ankommt und will das unbedingt genauso haben und wird dadurch böse und Frauen können nicht zusammenhalten in dem Film oder sich gegenseitig unterstützen, sondern sind einfach nur wieder gegeneinander am Kämpfen, weil sie eifersüchtig aufeinander sind. Mhm. Das ist, ich finde das nicht so gelungen. Klar, es hat mich jetzt auch nicht so super aufgeregt, aber wenn man es selber immer zum Thema macht, dann finde ich, muss man sich das auch gefallen lassen, wenn es in einem zweiten Teil nicht so super gelingt, dass man da die Kritik auf sich nehmen muss.
Ja, und ich musste halt auch zwischendurch mal so denken, gerade weil wir ja diese Szenen hatten, wo sie dann, das war ja auch recht plakativ gemacht, immer von diesem betrunkenen Schwerenöter belästigt wurde und der dann halt zweimal schwerst vermöbelt wird dafür, was leider halt alles viel zu comedical und am Ende dann halt so auch irgendwie ins Lächerliche gezogen wirkte. Und ich finde auch in dem Film, der ja eigentlich insgesamt ansonsten wirklich diesen Anspruch zu haben, scheint eher so ein light-hearted, old-style-fashioned Comic-Heldenfilm zu sein. Da fand ich das auf die Art auch deplatziert irgendwie, gerade auch was die Brutalität angeht, mit der dieser Besoffene auf der Straße da, der bei weitem natürlich nicht sympathisch ist und der auch irgendwie eine Ohrfeige verdient hat, aber dass er dann halt so mit dieser Brutalität fast totgeschlagen und getreten wird. Nur an sich auch ich musste da an Catwoman halt in dem Tim Burton Batman denken, wie viel mehr feministisch positiv sie rüberkam, trotz dieses ganzen Lack und Leder und Fetischgehabes, und wie viel mehr sie in Power war und wie viel mehr sie eigentlich aus so einer Lage heraus erstmal so diese hilflose Frau gewesen zu sein, zu der sie halt irgendwie in diese Rolle wurde, sie irgendwie gedrängt, wie sie sich davon befreit hat und wirklich angefangen hat, dann als diese absolute, den Männern überlegene Figur in den meisten Szenen, sie spielt ja auch mit Batman und macht ihn ja auch lächerlich in vielen Szenen, das hat so viel mehr eigentlich auch in so einem, auch Comicbook-Szenario, das gezeigt, was, glaube ich, Wonder Woman hier auch versucht hat, in diesen Szenen unterzubringen. Obwohl das schon so ein alter Film ist und obwohl der auch, wie gesagt, bei weitem nicht so bierernst sich nimmt, wie das heutzutage auch gerade bei den DC-Filmen oft mit dieser Helden- und Villain-Thematik so versucht wurde zu machen.
Ich finde, das kann man alles machen. Wenn das zum Beispiel ein Thor macht, dass der da, welcher ist das, Thor 3, der da auch in diese Richtung geht, das ist dann allgemein so ein Franchise. Gut, da ist jeder Teil eh ein bisschen anders vom Stil. Das ist alles sowieso auch so ein bisschen lockerer, einfacher, erzählter. Da ist das nicht unbedingt so wichtig. Aber wenn man dann auch allgemein als DC, aber besonders eben auch als Wonder Woman im ersten Teil etwas etabliert, was auch so eine gewisse Epik ausstrahlt. Schon vom Score her, von den Schlachtszenen, das Ganze schon irgendwie auch ziemlich ernst und düster betrachtet und Wonder Woman da auch auf eine gewisse Art aufbaut, dass sie wirklich so stark ist und so eine in der Welt damals auch, wo Frauen irgendwie gar nichts zu sagen hatten, wirklich diese starke Frau ist, dann finde ich das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ich finde es sehr doof, wenn es dann im zweiten Teil so dargestellt wird. Sie ist erstmal so voll das Opfer, die ganze Zeit nur ihrem Typen hinterher trauert. Sie ist nicht mal mehr wirklich stark. Sie hat keinen einzigen wirklich epischen Kampf. Das ist alles irgendwie so total billig und kacke. Es passieren ja auch kaum wirkliche Action-Szenen in diesem ewig langen Film. Und für mich ist das wirklich so, diese Figur von Wonder Woman ist im zweiten Teil jetzt begraben worden irgendwie. Ich habe jetzt nicht mehr diesen Blick auf die, wie ich das in dem ersten Teil hatte und wie ich das von mir aus auch in einem Justice League hatte, wo sie diese Ausstrahlung hatte, wirklich so jemand Mächtigeres zu sein als noch alle anderen Superhelden. Und wirklich so diese Atmosphäre und diese Aura irgendwie mitgebracht hat, als Figur, aber eben auch als Superheldin.
Mhm.
Das ist im zweiten Teil jetzt alles komplett flöten gegangen. Und klar kann man sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht im zweiten Teil alles so ein bisschen lockerer, ein bisschen was mehr an so alte Superheldenfilme ausgerichtet, nicht so wirklich Tiefgang in der Handlung. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen, finde ich. Dass das wirklich auf Kosten von diesem Charakter geht.
Ja, also der erste Film hat tatsächlich es geschafft, auch mit vielen Momenten, auch visuell, aus ihr wirklich so eine Ikone zu machen, die sich so angefühlt hat, dass es wirklich auch so gedacht ist, auf Augenhöhe eben mit Batman und Superman. Und das ist dem auch in vielen Momenten gelungen, also von der Art einfach, wie es sich angefühlt hat. Und wie ernst sie auch genommen wurde von diesem DC Universe im Grunde, dass sie jetzt nicht nur so irgendwie so ein Sidekick ist, der nur da ist, weil man jetzt auch eine Frau braucht, sondern dass das schon wirklich vollwertig so angegangen wird. Und beim zweiten Film fehlte mir das auch komplett. Also da war sie sehr bland und auch langweilig als Figur, aber auch als Heldin, da stimme ich dir voll zu. Aber was ich nicht finde, ist, ich finde, der Film hatte genug Action-Szenen, er war generell zu lang natürlich, hat viel zu viel Leerlauf zwischendurch gehabt, aber bei die Action-Szenen, die drin waren, fand ich, waren auch inklusive dem viel kritisierten Kampf mit Cheetah, wo dann viele diesen Cats-Vergleich ziehen, ich fand die alle in Ordnung. Ich fand, die waren von der Choreografie und von den Sachen, die sie sich da einfallen lassen haben, innerhalb dieser Settings, also so eine Konvoi-Verfolgungsjagd und so, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass denen da so viele einzelne Sachen einfallen, die innerhalb dieses Kampfes dann passieren, die ich auch alle irgendwie mit ein paar Abstrichen, es gab immer mal wieder so einzelne Kleinigkeiten, wo die Effekte nicht so gut waren oder so, wo man sah, dass das Kind, was sie da in der Hand hat, um es zu retten, einfach nur so eine Puppe ist, die sehr offensichtlich ist, aber so insgesamt fand ich das alles nicht so schlecht, wie ich es im Vorfeld immer gehört hatte und habe da auch schon gelegentlich Spaß gehabt mit diesen Szenen.
Also das kann ich echt gar nicht unterschreiben, weil ich fand nicht nur, dass das super shit hier aussah, auch von den Effekten viel schlechter als im ersten Teil. Also ich dachte oft so, oh mein Gott, was sind das für extrem schlechte Effekte für einen Film, der jetzt zu der Zeit irgendwie kommt und so ein Budget hatte. Ich fand auch die Kämpfe, die waren so wenig kurz reingestreut und ohne irgendwie jegliche Bedeutung. Das war alles so. Das fand ich einfach nur bland, diese Kämpfe. Also, ich weiß nicht, vielleicht war es so, weil ich eben nicht vorher schon irgendwelche Erwartungen hatte und nicht vorher mir irgendwelche Sachen angeguckt hatte, dass ich da wirklich sehr negativ von überrascht war, wie das Ganze da abgelaufen ist.
Also, was sich wie ein Kritikpunkt durch alles durchzieht, das betrifft natürlich auch die Kämpfe. Wie alles in diesem Drehbuch sind das sehr beliebige Sachen, die sehr unspannend miteinander verknüpft eingewoben sind und teilweise auch völlig inhaltlich, also weder so ganz Sinn machen, noch irgendwas voranbringen. Also wir haben ja, ich habe eben diese Konvoi-Verfolgungsjagd-Kampfszene schon angesprochen, da ist es ja einfach so, die wissen so ungefähr, in welchem Land der Bösewicht ist, fahren dann einfach nur so eine Straße lang, wo sie glauben, dass der da irgendwie sein könnte. Und zufällig fährt er gerade in die Gegenrichtung. Und sie gucken sich dann, also sie erkennen ihn dann so durchs Fenster des Autos. Und so kommt dann diese Action-Szene zustande. Aber das wirkt alles wieder wie so wie der größte Zufall der Welt, der aber halt auch nichts erzählt. Sondern einfach nur so, zufällig, als wir gerade so eine Straße lang fuhren, fuhr er uns gerade entgegen. Und
ja, genau, und das meine ich. Das ist dann für mich einfach so super belanglos.
Ja.
Das ist dann so, wir wollen jetzt einfach nochmal irgendwie eine Action-Szene machen, weil jetzt wieder eine Stunde gelabert wurde.
Mhm.
Und dann wird dann einfach so, ich habe noch nicht mal kapiert, warum sie dann überhaupt dann dahin geflogen sind, warum das überhaupt nötig war. Das war alles so unnötig in die Länge gezogen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man sich jetzt den Film im Nachhinein nochmal betrachtet, was ist denn da wirklich 2,5 Stunden passiert? Also, ich habe vielleicht noch so eine halbe Stunde im Kopf von reiner Handlungszeit, die da passiert ist. Aber das hat sich ja dermaßen hingezogen alles und es war also fast keine Szene, wo ich sagen würde, die hätte ich jetzt nicht gekürzt noch oder komplett rausgelassen. Das war einfach so aufgebläht alles mit unnötigem Bullshit, unnötigen Nebenstorys. Dann gibt es noch diese Nebenstory, dass dann Pedro Pascal hat dann irgendwie noch so einen Adoptierten oder sonst irgendwas, was auch alles.
Ja,
so,
weil sie ihn nicht einfach nur böse machen konnten. Sie dachten sich, irgendwas müssen wir einbauen, dass er auch noch sowas Menschliches hat, aber das haben sie dann wirklich sowas von bescheuert da reingesetzt und auch völlig deplatziert in diesen Szenarien, die der Film dann zeigt, wo dieser Junge dann immer alleine rumsteht und so. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schlechtes Erzählen einfach.
Ja, und es werden dann genau, wie du das eben auch gesagt hattest, es werden dann die ganze Zeit einfach so Sachen reingeschmissen, die aber nicht etabliert werden, nicht erklärt werden, nicht erzählt werden. Einfach nur so, als hätte man sich gedacht, wir brauchen jetzt wirklich sowas, um ihn sympathisch zu machen, schmeißen wir einfach mal noch so einen Sohn rein. Wir brauchen jetzt das und das, schmeißen wir einfach mal noch das und das rein. Aber ohne irgendwie das Ganze zu begründen, das Ganze irgendwie plausibel zu machen. Und dann hast du dann 100.000 Sachen in den Film reingeschmissen, die aber alle miteinander nicht mehr wirklich zusammen Sinn ergeben. Hast dann eine Laufzeit von 2,5 Stunden und im Prinzip passiert da nicht wirklich was. Klar waren einige Sachen von diesem Kampf mit Cheetah vielleicht ganz okay, aber insgesamt war der Kampf super kurz, aus dem Nichts und hatte dann auch am Ende nicht wirklich irgendeine Bedeutung. Also dafür, dass sich das Ganze ja, dass das ja der Hauptkampf ist, weil mit Donald Trump hat sie ja nicht wirklich einen Kampf, dann ist das doch einfach nur ein total billiger Abschluss. Also so einen 5-Minuten-Kampf dann da zu machen, ohne nachträgliche Bedeutung, ohne dass vorher irgendwelche Stakes da aufgebaut werden. Also ich weiß nicht.
Außer, dass sie ihren goldenen Anzug anzieht, der aber nicht wirklich das Gefühl einem vermittelt hat, dass er was ändert. Also sie war einfach genauso wie
der
vorher.
Der plötzlich da ist und plötzlich kann sie fliegen.
Ja,
und das
ist
auch einfach alles
plötzlich
so.
Kann sie Sachen unsichtbar machen, aber nur einmal.
Ja.
Das mit dem Unsichtbaren machen, das war völlig abstrus, fand ich. Weil also das alles führt ja auch dazu, dass sie null Worldbuilding hinbekommen. Und das ist ja eigentlich was in so einem auch etablierten dann Filmuniversum, in dem es halt angesiedelt ist, das habe ich mir ja so nicht gewünscht, aber das haben die von Anfang an so geplant. Und auch innerhalb, wenn es jetzt nur die Wonder Woman Filmserie wäre, wo sie ja, glaube ich, inzwischen 4 Filme sogar in Planung haben mit Patty Jenkins, weil sie da so ein Story-Arc sich ausgedacht hat. Selbst dann, da ist ja null nachvollziehbare innere eigene Logik drin, die das so dringende braucht, um interessant zu bleiben und um nicht immer wieder so zu wirken, als wenn das halt ein Zufallsgenerator gemacht hätte, diese Geschichten, die wir da sehen.
Und wie ich gerade sehe, hier bei IMDb, hat sie auch nur den zweiten Teil geschrieben.
Ja, geschrieben hat sie nur den zweiten, das stimmt. Das war ja auch so ein Punkt, wo sie sich so beschwert hatte, dass beim ersten Teil viele halt dieses Finale kritisiert haben. Und sie hatte eigentlich ein anderes Ende filmen wollen oder hat es sogar schon gefilmt. Und DC hat dann aber auch gesagt, nee, du bist ja auch hier nicht die Autorin und wir wollen da lieber so einen CGI-Kampf haben. Das hast du dir überlegt, das ist boring, weil sie wollte gar keine Kampfszene beim ersten am Schluss haben. Und dann
war bestimmt viel besser ihr Ende.
Ja, genau, das ist halt jetzt die Frage, ne? Weil jetzt bei Wonder Woman 84 muss ich dich insgesamt trotz allem, was wir bisher gesagt haben, halt insofern enttäuschen, dass ich weitestgehend den trotzdem irgendwie gerne geguckt habe. Der war so ganz anders als die heutigen Filme. Völlig nicht gelungen in vielerlei Hinsicht, aber trotzdem war der für mich einfach genug anders, dass ich ihn deswegen irgendwie gerne und unterhaltend geguckt habe. Das ist so. Aber
das ist bei mir echt
das
komplett
Finale,
umgekehrt. Weil
das Finale fand ich trotzdem schrecklich. Wenn das Finale nicht gewesen wäre, hätte ich sogar gesagt, ich fand ihn gut. Aber dieses ganze letzte Drittel fand ich auch in jeder Hinsicht so bescheuert und so schlecht auch gemacht, auch schlecht gedreht. So wie diese Szene, wo Wonder Woman da noch irgendwie mit der ganzen Welt redet und so, entbehrt jeglicher Logik und jeglicher Nachvollziehbarkeit, was das überhaupt soll und warum das dann überhaupt funktioniert am Ende, aber sah auch noch so scheiße aus, diese Speech und ja, das hat mir den Film ein ganzes Stück so auch dann abgewertet, dass ich glaube, er hätte ohne mit einem anderen Finale für mich wirklich gut sein können am Schluss.
Ja, das finde ich krass, weil also ich finde, den restlichen Film ist für mich eigentlich gar nichts passiert. Und also ich bin wirklich schon so weit, dass ich sage, das könnte unter den Top 5 meiner wirklich schlechtesten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe, kommen. Also definitiv unter den Flop 5 des Jahres.
Ja.
Ich fand den dermaßen schlecht in wirklich jeglicher Hinsicht. Und sich den, das dann wirklich noch 2,5 Stunden dadurch quälen zu müssen. Also ich hatte da echt gar kein Vergnügen dabei, den Film zu gucken. Ich fand den wirklich in erster Linie super langweilig. Nicht vom Ton her war der absolut nicht meins. Ich fand den hässlich stellenweise. Ich fand, der hat mir keine Action geliefert und hat für mich einen Superhelden wie Wonder Woman, die ich eigentlich im ersten Film wirklich ganz gut fand und auch Bock hatte, da einen zweiten Teil von zu gucken, auch wenn ich den ersten Film jetzt nicht super fand, aber von den vielen Sachen, die der da gezeigt hat, fand ich nämlich genau beim ersten Teil das, was du jetzt beim zweiten gesagt hast, dass der so viel anders war wie viele andere Superheldenfilme und so viel Neues irgendwie auch gemacht hat, fand ich jetzt im zweiten einfach alles komplett enttäuschend und alles gegen die Wand gefahren und die Sachen, die man sich da aufgebaut hat im ersten, einfach wirklich begraben.
Ja, ich kann es auch nicht wirklich gut beschreiben. Irgendwas an der Machart vielleicht auch oder einfach an dem Vibe, den ich da gespürt habe.
Dass er auf Film gedreht war. Das ist mir zumindest aufgefallen. Das war das einzig Positive, was ich an dem
Wobei,
Film erkennen
konnte. Wobei, das ist wiederum bei mir was Negatives. Weil, das aber nicht die Tatsache alleine, sondern ein anderer Aspekt daran, der hier scheinbar nicht richtig bedacht wurde, weil das Problem bei so einem starken Filmkorn ist, dass es sich super schlecht fürs Web komprimieren lässt. Und ich glaube, im Kino hätte das super ausgesehen. Auf Blu-ray mit einer super hohen Bitrate wird das wahrscheinlich auch so aussehen, wie es im Sinne des Erfinders gedacht war und wie es bei denen in der Post-Production dann auf dem Monitor aussah. Aber so wie es bei Sky zumindest, wo ich den gesehen habe, fürs Web komprimiert war, war es in vielen Szenen, gerade bei den helleren so, dass das Bildrauschen an ganz vielen Stellen wie so Bildfehler aussah, dass es halt teilweise so verschwommen war oder so komische Artefakte erzeugt hat, die durch die Kompression kommen. Und das ist auch ein Grund, warum ich oft gerne bei eigenen Sachen so ein digitales Filmgrain manchmal drauf machen würde, es bei mir als gerendertes Video auf dem Computer auch super cool aussieht und total authentisch, aber sobald ich das dann irgendwie bei YouTube hochgeladen habe, wird dann wieder alles komprimiert und dann sieht es schrecklich aus und deswegen verzichte ich meistens darauf, weil das Ergebnis in der Online-Delivery nicht so ist und aktuell scheinbar auch nicht sein kann, wie es sein müsste, um es legitim einzusetzen. Und in dem Fall hätten sie es für diese ganze Online-Streaming-Sache einfach rauslassen sollen, finde ich.
Gut, das wussten sie dann wahrscheinlich noch nicht, als sie den Film gedreht haben. Ich gebe dir insofern recht, weil ich habe ja auch gesagt, dass ich den Film größtenteils ziemlich hässlich fand. Aber ich fand einfach den Willen zu sagen, ich drehe das Ganze auf Film, weil es dem Ganzen auch passend zum Setting dieses Flair gibt, von einem Film aus den 80ern zu sein, das zu machen, was du gesagt hast, dass man so ein bisschen sich anpasst an eben diese älteren Filme, wie eben auch vielleicht so ein Superman 2. Da hat das schon so ein bisschen zu beigetragen, finde ich. Es sah halt trotzdem an den meisten Stellen nicht so gut aus, aber die Effekte, wie gesagt, fand ich eben auch nicht so gut und das hat sich dann alles so zusammengefasst, dass mir der Look insgesamt jetzt nicht so gut gefallen hat.
Also bei abgesehen von dieser Filmkorn-Geschichte, aber vielleicht habe ich da auch einfach sehr stark drauf geachtet, aus meinen eigenen Erfahrungen einfach mit Filmkorn an sich, was so Webkompression angeht, aber den sonstigen Look, gerade wenn sie draußen rumgelaufen sind, fand ich sogar oft ziemlich gut und sehr gelungen und auch sehr authentisch umgesetzt. Und ich fand auch die Effekte hatten Tiefpunkte, sowohl bei den Practical-Sachen als auch bei den Visual-Effects. Zum Beispiel, wie sie am Ende geflogen ist, fand ich, dass er schreckt auch ästhetisch einfach völlig schlecht aus.
Ich fand auch, das Lasso sah so oft so schlecht aus.
Ja, aber bei vielen anderen Sachen hatte ich nicht viel zu meckern. Und ich fand sogar auch sowas wie diese Szene, wo sie da durch das Feuer weggeflogen sind, fand ich sogar da richtig cool aus. Also ich mochte die Szene auch an sich. Das war einfach so ein schöner, typischer Film-Blockbuster-Moment, der für mich auf jeden Fall funktioniert hat. Ja, und die meisten Strecken, alles, was du gesagt hast, was du schrecklich fandst, fand ich immer auch eigentlich ganz nett.
Ich finde, der Film hat für mich den Eindruck gemacht, wo der erste Teil wie ein Kinofilm wirkte das jetzt wie so eine Disney Plus, ich weiß, es ist kein Disney, aber wie so ein Disney Plus Sequel, was wir einfach nur jetzt für den Streamingdienst gemacht haben, alles in weniger Budget, mit weniger Herz, mit weniger Aufwand, zwar noch mit der gleichen Hauptdarstellerin, aber was alles irgendwie einfach nur so scheiß drauf, können sich ein paar Leute, die Bock haben, irgendwie auf dem Streamingdienst angucken, nehmen wir selber nicht so ernst. Aber das Ganze, also so wird es ja nicht dargestellt. Es ist ja schon ein legitimer zweiter Teil und es sollen ja auch weitere Teile kommen. Und das ist einfach das, was mich insgesamt so wütend macht, weil es ist nicht so schwer, nach so einem ersten Wonder Woman-Teil, der ja auch wirklich nicht jetzt irgendwie das Rad neu erfunden hat, danach einen zweiten Teil zu machen, der eine gewisse Konstanz da reinbringt, wo DC ja allgemein sowieso Probleme mit hat, da eine Konstanz in ein Genre rein, also was heißt in ein Genre, in eine Serie reinzubringen wie Wonder Woman, die wirklich alles Momentum dieser Welt auf ihrer Seite hatte als Superheldin, wirklich so, dass das Hauptding von DC im Moment war, da so einen Film jetzt zu machen, der ein Risiko eingeht, was man meiner Meinung nach noch nicht mehr hätte eingehen müssen, egal ob man es jetzt okay fand oder wie ich fürchterlich, kann ich schon in erster Linie einfach nicht nachvollziehen, wie man das überhaupt machen kann.
Ich glaube, im Gegensatz zu dir ist bei mir der Geist, dass da Patty Jenkins ihre Superman 2 Hommage irgendwie machen wollte, weil sie ja auch oft genug betont hat, wie sie diesen Film anhimmelt, ist bei mir mehr übergesprungen und hat in mehr Momenten funktioniert, obwohl die Handlung so Banane war, obwohl es so viele Kritikpunkte gibt und auch obwohl ich mir auch einen anderen Wonder Woman 2 gewünscht hätte. Genau das, was du eben gesagt hast, der Film wird eigentlich dem, was der erste Teil an Basis gesetzt hat und dem ganzen Drumherum des etablierten DC-Universums und so weiter, wird er überhaupt nicht gerecht und tut dem auch ein bisschen weh, weil er sich da überhaupt nicht sinnvoll einfügt und das Potenzial, was da war, halt aus Wonder Woman an sich, aber auch aus der Filmreihe, jetzt noch mehr zu machen, wo man sich so diesen Einstieg erarbeitet hat, das hat er völlig nicht ausgeschöpft. Aber ich glaube, das ist deswegen, weil eben Patty Jenkins, Gal Gadot und vielleicht noch irgendwelche Produzenten, die da so ein Grüppchen jetzt innerhalb dieser DC-Sache für sich gebildet haben mit dem Erfolg des ersten Teils im Rücken, weil die da einfach so ihr persönliches Ding, wo sie mit Spaß hatten, machen wollten. Und da ist halt irgendwie bei mir schon was rübergekommen, dass auf die Art, wie sie es sich jetzt vorgestellt haben, trotz allem gezündet hat und warum ich da nicht so diese Antisympathie oder dieses, wie du gerade gesagt hast, diese Wut auf den Film entwickeln konnte, sondern das irgendwie was war, was ich genießen konnte für das, was es ist. Und was so eine Kurzweiligkeit geschafft hat zu erzeugen, dass ich halt die ganze Zeit so dachte, so, ja, wirklich gut ist das nicht, aber irgendwie, irgendwas hat es doch. Also irgendwas funktioniert schon.
Also,
ich bin da voll alleine mit, ich weiß.
Diese Milde hätte ich vielleicht, wenn der Film wirklich 90 Minuten gedauert hätte. Aber dadurch, dass da so lange Strecken wirklich nichts passiert ist, und er wirklich echt leidig langweilig war, wenn er wirklich so Best of the Worst gewesen wäre, 90 Minuten lang, einfach so Bullshit handlungsmäßig, Bullshit bunte Action.
Aber ich meine, definiere nichts, weil für mich war das halt schon so, dass es ganz oft Stellen gab, wo ich mir sagte, die Art und Weise, wie sie jetzt dieses Camera Movement, also diese Kamerabewegung zum Beispiel gemacht haben, würde man normalerweise in einem aktuellen DC-Film nicht machen, aber sie wollten halt diesen Vibe von früher einfangen und das haben sie irgendwie gerade, das haben sie auch gut gemacht gerade und das hat mir halt Spaß gemacht. So.
Das ist schön für sie, aber in den Szenen ist nichts passiert. Nichts, was die Handlung vorangetrieben hat, nichts, was irgendwie interessant gewesen wäre zu gucken, nichts, was witzig gewesen wäre. Also dafür, dass man dann vielleicht da irgendwelche Kameramoves macht, muss ich mir nicht allein einen Film angucken, dann kann ich mir auch den Originalen angucken, der eine bessere Story erzählt, also den Originalen hier, so Superman 2 oder sowas, wo dann vielleicht irgendwelche Hommagen dran gemacht werden, aber dann muss ich mir nicht einen Wonder Woman 2 angucken, wenn da inhaltlich nichts passiert in diesen Szenen. Und keine Ahnung, da bin ich einfach raus, also ich finde auch Gal Gadot, so sympathisch sie sein mag und so gut sie in die Rolle passt, ist auch einfach echt eine miese Schauspielerin, sodass ich sie nicht unbedingt in vielen Szenen sehen will, wo sie einfach nur da Dialoge führt. Das ist, weiß ich nicht, das ist für mich, Wonder Woman ist kein Film, der irgendwie so ist, wir sitzen hier am Tisch zusammen und labern 2 Stunden lang über irgendwas.
Mhm.
Und das kann vielleicht ab und an mal passieren, um zwischendurch, um eine Handlung voranzutreiben, aber nicht einfach nur der Sache wegen, weil wir da einfach nur gerade Bock drauf haben, sie da sitzen zu lassen und mit irgendwem irgendwie ein Kaffeekränzchen zu halten. Das ist, weiß ich nicht, dafür gucke ich nicht einen Superheldenfilm.
Diese Sachen mit dass da nicht wirklich was passiert und so, ist halt, für mich ist das so, ich sehe das nicht so eng, dass wenn ein Film das gut macht, dann ist es geil. Es kann Filme ruinieren, wenn die sich sehr darauf fokussieren und es dann nicht gelingt. Das kritisiere ich ja auch oft genug. Aber in dem Fall hat es mich nicht gestört. Und das war halt so ein Beispiel für, es gibt halt auch genug andere Sachen, die mir dann gefallen können, die das dann für mich so ein bisschen ausgleichen, wenn nichts passiert. Das ist für mich keine Grundvoraussetzung. Irgendwie was bei einem Film.
Ich verstehe das komplett, was du sagst, aber wenn ich auf der anderen Seite keine Ahnung habe, worum es in der Handlung geht, auf der anderen Seite keine Ahnung habe, warum Charaktere bestimmte Sachen machen, dann wünsche ich mir, dass das in diesen Gesprächen irgendwie vorkommt oder in diesen Szenen, wenn der Film so lange ist. Und wenn das dann nicht passiert, dann bin ich dann schon wütend. Wenn das jetzt so ist, dass ein Film sagt, okay, wir erzählen hier eh nicht wirklich viel und das ist einfach nur so ein belangloser Comicfilm, wie es so viele gibt, dann ist mir das scheißegal, wenn es solche Szenen dann in der Mitte gibt, wenn ich auf der anderen Seite nichts vermisse. Mhm. Aber wenn ich so viele Sachen vermisse, dann brauche ich das nicht, dass dann so ein wirklich belanglose Gespräche, belanglose Szenen ohne Ende dann reingestreut werden. Wenn ich mir denke, wenn der Film sowieso schon so lang ist, dann liefert doch die Mindestanforderung, die ich erwarte. Die Mindestanforderung, die ich an Charakteren, an Handlungen irgendwie brauche, um irgendwie so einem Film auch zu folgen. Und auch irgendwie eine Spannung aufzubauen oder auch irgendwie ein Investment aufzubauen. Weil das hat mir in dem Film leider komplett gefehlt, weil ich die ganze Zeit nicht wusste, warum machen die Leute jetzt das? Was passiert jetzt hier eigentlich? Und stattdessen abgelenkt werde mit irgendwelchen anderen Sightseeing-Trips oder sowas. Und das ist das, was mich eben so daran gestört hat. Nicht die Szenen vielleicht jetzt unbedingt an sich, aber die Szenen in dem Film.
Nee, ich verstehe das auch genauso. Klar, ich glaube, da bewege ich mich auch sehr auf dem Territorium gerade, dass objektiv betrachtet ich da auch alles, was ich an Kritik vorher immer gehört habe und schon seziert bekommen habe, völlig nachvollziehen kann. So sagen wir mal zu 95%. Aber subjektiv kann ich jetzt auch nicht lügen, wie gesagt, dass es beim Gucken trotzdem irgendwas hatte, was ich irgendwie ganz nett und auch gar nicht so schlecht fand. Aber das ist halt rein subjektiv, das ist jetzt rein Gefühl, also völlig unwertvoll als Filmkritik jetzt gesprochen.
Was ja wie gesagt auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, wir hatten genug Filme in den letzten Jahren, wo das schon auch so war, oder vielleicht Filme, wo es bei mir so war und bei dir nicht. Gibt's 2, 3, die mir da direkt einfallen würden. Aber
deswegen gerade das ja, auch mit
vielleicht,
dem
vielleicht mit der ist einen, es dann wirklich auch die Erwartungshaltung, mit der man auch reingegangen ist, die da ein bisschen auch vielleicht reinspielt.
Das auch gerade mit und diese eine nostalgischere Kameramove oder so. Das war jetzt auch mehr so ein Beispiel, so ein Versuch zu erklären, was das ausgelöst haben könnte, dass halt dieser Funke so übergesprungen ist, dass ich so beim Gucken halt wegen diesen Sachen das Gefühl hatte, ohne die jetzt immer so bewusst dann wahrzunehmen, das Gefühl hatte, dass das irgendwie mir doch gerade vielleicht auch so eine Sehnsucht erfüllt, ein Superheldenfilm zu sein, der diese Sachen wieder mehr so macht, weil ich halt immer so die Jahre all diese modernen und modern gemachten Sachen gesehen habe. Das ist vielleicht
ich hatte
Richtung
das bei
diesem neuen
Predator.
Ja, den ich auch nicht mehr, gar nicht so schlecht fand. Achso. Stimmt, ja, den mochten wir ja beide.
Ja, klar ist das eben so kein super Film, ja, aber der war jetzt für das, was er sein sollte, eben für mich hat er auch irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl gegeben von früher und hat zumindest wieder das irgendwie so aufleben lassen, was heutzutage nicht mehr so oft gemacht wird. Und ich denke, bei dir geht es da vielleicht auch in die Richtung.
Und aber ich trotzdem den Wonder Woman 84 jetzt im Grunde ist er dennoch natürlich eine Enttäuschung. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, weil, wie schon gesagt, man sich einen anderen gewünscht hätte und vor allem der jetzt so als Sequel nichts geliefert hat, was einen gespannt macht auf Nachfolger oder was einem jetzt so diese Begeisterung, die der erste Teil für diese Figur wecken konnte, dass die jetzt fortgetragen wurde.
Es ist jetzt ein Film wie viele andere eben. Es ist jetzt nicht mehr so ein bisschen sowas Alleinstehendes, sondern es ist jetzt im Prinzip sowas wie ein Marvel-Film.
Ja, oder du sagst halt so, es gab den ersten Wonder Woman-Film, der hat alle überrascht wegen diesem Ersten Weltkrieg-Setting und man hätte sich jetzt auch nicht so gedacht, dass DC den ersten Wonder Woman-Kinofilm jetzt so angeht und Gal Gadot war in der Rolle so eine Entdeckung für viele, weil sie da so perfekt zugepasst hat. Volles gute Casting und war auch mal einfach so interessant, ein anderer Ansatz. Das hätte man gerade DC nicht zugetraut. Und dann gab es da noch einen zweiten Teil. Und wenn der dritte jetzt besser wird oder schlechter, ist ganz egal, aber mehr wird man über den zweiten, glaube ich, werde auch ich nie sagen. Und dann gab es da halt noch einen zweiten Teil und dann kam der dritte.
Ja, aber es ist eben so ein bisschen, also er ist trotzdem da und er hat eben einen Schaden bei der Figur angerichtet. Finde ich eben. Es hat so eben was von der Aura weggenommen. Diese Epik, die kann jetzt nicht mehr zurückkommen, weil der Film existiert eben. Und dieses so Wonder Woman mit epischer Musik irgendwie in Zeitlupe über so ein Schlachtfeld vom Ersten Weltkrieg, wie sie irgendwelche Kugeln abwehrt und dagegen Soldaten kämpft. Diese Szenen und diese Visuals, die da irgendwie so man im Kopf hatte, wenn man an Wonder Woman gedacht hat, sind jetzt nicht mehr dasselbe, weil es eben diesen zweiten Teil gibt. Und für mich ist diese Figur damit irgendwie jetzt anders zu betrachten. Egal, wie jetzt auch ein dritter Teil wird. Ich werde jetzt in den dritten Teil ganz anders reingehen, als ich das jetzt vielleicht gemacht hätte, wenn es den zweiten Teil nicht geben würde. Und alleine dafür finde ich schon eben, das ist immer so schade. Das ist wie bei Star Wars, kann man sagen. So die, in übertrieben gesprochen, aber so diese Sachen, die man im Kopf hat und das, was man verbindet mit Figuren, ist dann irgendwie so, ja, zerstört.
Dazu hatte ich jedenfalls nicht genug überhaupt Bindung zu dieser Wonder Woman, auch aus dem ersten Film nicht, aber
Bindung ich auch nicht, aber einfach nur dieses, wie man die Figur betrachtet hat. Auch sei es innerhalb von dem Universum.
Aber das hat auch so ein bisschen schon Justice League kaputt gemacht, glaube ich. Deswegen ist mir das wahrscheinlich jetzt auch nie durch den Kopf geschossen, dass es jetzt dieser Film jetzt da irgendwas angerichtet hat. Weil Justice League da schon auch wirklich alles, was der erste Wonder Woman aufgebaut hat und auch ihr Auftritt in Batman wie Superman, der wesentlich besser war als Justice League. Das hat ja da die Joss Whedon-Version zumindest, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der Snyder Cut jetzt so viel besser wird. Hatte das ja auch schon sehr beschädigt im Vorfeld.
Ja, klar, aber ich weiß auch nicht ganz, wie ich es formulieren soll, aber selbst wenn man, ich finde, selbst ein Justice League, der wirklich auch echt schlecht war, fühlte sich mehr so an, als würde das in demselben Universum spielen wie in Wonder Woman 1, als das jetzt der Film getan hat. Es war irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt, ja. Das war,
es hat für mich einfach nicht zusammengepasst.
Ja, aber damals war ja auch das DC Universe noch das wirklich das Snyderverse zwischen, also als diese Filme konzipiert wurden zumindest. Und da hatte ja auch Zack Snyder, er hat sie ja auch gecastet. Das war ja nicht Patty Jenkins. Schon so eine Kevin Feige-artige Position als Kreativer, der das so zusammenhält und auch mitkonzipiert. Er hat jetzt immer noch einen Producer-Credit, auch seine Frau bei dem neuen Film, und hat da ja auch immer noch, hat er ja in Interviews irgendwie, glaube ich, gesagt, schon noch auch was mit zu tun gehabt, aber nicht mehr so verantwortlich wie zuvor und gleichzeitig hat er ja da scheinbar auch gar keine Zukunft mehr mit dem Franchise. Aber ob man jetzt ein Fan von dem ist, was er mit DC gemacht hat oder nicht, so ein Grundton, der das zumindest identifizierbar gemacht hat als ein Ding, das hat schon in seiner Zeit unter seiner Ägide noch geherrscht.
Hm. Ja, und also ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan, dass das ja so gemacht wird jetzt wie bei Marvel. Alles hängt zusammen und es ist mehr wie eine Serie als wie wirklich Filme. Aber wenn man denn eine Trilogie macht oder wie viele Wonder Woman Filme auch immer es geben soll, dann muss doch zumindest innerhalb dieser eine gewisse Kontinuität herrschen. Wenn du dir Batman Begins, Dark Knight und hier Dark Knight Rises anguckst, dann sind die auch von der Qualität her unterschiedlich oder von der Art, wie erzählt wird. Aber zumindest kannst du glauben, das spielt alles, das sind dieselben Charaktere, es spielt im selben Universum, es hat alles denselben Ton. Es ist ein rundes Ding auf eine gewisse Art.
Ja, aber mal abgesehen von den anderen Kinofilmen, habe ich auch keine Sekunde das Gefühl gehabt, dass es überhaupt irgendeine Stadt oder eine Welt von DC. Es ist halt Wonder Woman da drin gewesen, aber genau, alles andere hatte für mich nichts überhaupt irgendwie Identifizierbares oder so aus irgendwas, was mit DC zu tun hat.
Das wäre, als wenn es ein Film wäre, wo Gal Gadot mitspielt, der aber eigentlich um was anderes geht. Und sie hat aber ab und zu mal so ein Wonder Woman-mäßiges Kostüm an, was so ein bisschen so aussieht.
Ja, ja.
Als wäre es so ein, weiß ich nicht, so diese Filme, kennst du das, wenn oft bei so Streaming-Diensten oder früher war das auch immer, wenn man irgendwie in Saturn gegangen ist, es kommt ein bekannter Film raus und dann hat man immer so in die Regale gelegt Filme, die so ähnlich heißen, damit es immer irgendwie so Leute gibt, die denken so, cool, gibt's den doch schon auf DVD, den kaufe ich.
Ja, diese ganzen so The Asylum-Filme.
Ja, zwei, drei Leute konnte man immer damit nappen. Und ich habe das Gefühl, so ein Film wäre das jetzt. Als wenn Leute sagen würden, cool, das ist doch ein neuer Wonder Woman-Film hier mit Gal Gadot, der erste war doch so cool. Gucken sich den an und denken sich so, Moment, das ist doch nicht dieselbe Wonder Woman.
Ja.
Das hat doch nichts damit zu tun, oder? Und das ist genau das, was ich irgendwie so ein bisschen da empfunden hatte.
Ja, und ich glaube auch viele Fans des ersten Films oder auch Comic-Fans gerade, die hätten sich da ja auch gewünscht, dass es mehr diese Konnektivität hat. Und dass man da wieder was erfährt, was einem dann auch vielleicht über die restlichen Filme oder das, was dann danach noch kommt, so Sachen in Gang setzt oder Erkenntnisse bringt, ist jetzt für uns nicht der größte Faktor, aber dadurch, dass der Film das jetzt so gar nicht hat, glaube ich, ist es halt für andere Leute, die da auch mehr die Zielgruppe sind, sogar relativ belanglos so. Ob einem jetzt dieser zweite Teil besser oder schlechter gefällt, für jeden Zuschauer hätte man den weglassen können und es würde sich nichts ändern. Also, und es würde nichts fehlen, was Erinnerungswürdiges oder Wichtiges.
Es ist wirklich einer der wenigen Filme, wo man es doch auch einfach ausnutzen konnte von der Position, die man hat, daraus wirklich so ein Frauenpower-Vorbildfilm zu machen, der irgendwie so ein bisschen vorangeht, weil diese Stellung
klischeelos
hat er ja wie es bei vielen anderen Filmen vielleicht unnötig ist, das reinzustreuen, wo man so sagt, das hat doch jetzt überhaupt gar nichts, irgendwie passt doch gar nicht rein, ist doch einfach nur so, nur, weiß ich nicht, das aus was weiß ich für Gründen, weil man irgendwie hofft, damit irgendwie mehr Geld zu verdienen oder was weiß ich, aber hier hätte es doch wirklich reingepasst und man hat auch da irgendwie das Gegenteil gemacht oder hat sich irgendwie komplett davon verabschiedet und weiß ich nicht, diese Chancen, die wirklich ein Wonder Woman-Franchise bietet, sind irgendwie alle so links liegen gelassen worden. Und das ist irgendwie insgesamt, auch wenn ich das nie so hatte bei dem Film, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die wirklich das ja auch in dem Film gesehen haben. Und Kevin Smith hat das ja, glaube ich, auch damals gesagt, dass hier seine Frau, seine Tochter und dass hier überhaupt allgemein viele Mädels gibt und Frauen, die sich immer so einen Film gewünscht haben, wo wirklich eine Frau als Superheldin ist, die so eine Asskickerin ist, die irgendwie so, no pun intended, ihrem Mann steht und genau das kann, was die ganzen männlichen Superhelden auch können. Und das wurde jetzt auch irgendwie in dem zweiten Teil alles so in die Tonne getreten und das ist irgendwie alles ein bisschen, weiß ich nicht, jetzt ist es einfach nur eine von vielen und auch nichts anderes, als wenn man sich irgendwie den neuesten Schlag mich tot, Ant-Man oder sonst was anguckt.
Zumindest ist es auch schade, dass gerade Patty Jenkins, die ja so gefeiert wurde, auch als jetzt so eine Symbolfigur des progressiven Popcorn-Kinos, dass sie eigentlich jetzt sich so auch offenbart hat, um es mal überspitzt zu sagen, als eine, die völlig in der Vergangenheit festhängt und eigentlich auch diesen Klischeebildern und dieser Welt von der Ende der 70er, Anfang der 80er hinterher trauert. Und es jetzt aber auch nicht, was man ja auch sich gewünscht hätte, geschafft hat, einfach dieses Szenario zu nehmen, aber das mit Wonder Woman halt mal so zu zeigen, wie es hätte sein müssen, um es besser zu machen oder um halt da was rauszuholen, was nicht nur die alte Klischeewelt so wiederholt. Und stattdessen...
Einfach ein bisschen Mut zu zeigen.
Auch ja, einfach. Und stattdessen haben wir jetzt halt so die Erinnerung daran, wofür Superman stand und wie man ihn wahrgenommen hat in diesen klassischen Filmen, die noch gelungener waren. Und man hat aber so das Gefühl, wenn man Superman jetzt daneben sieht, ist halt sein weibliches Pendant so völlig in seinem Schatten. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr schader Aspekt an der ganzen Geschichte jetzt. Barbara, what did you do?